Grüß Gott und herzlich willkommen hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie bei uns eingeschaltet haben. Wozu braucht man einen Ablass nun? Diese Frage, auf die wir in unserer heutigen Grundkurssendung Antwort geben wollen, das ist eine Frage, die sich auch viele andere schon gestellt haben und immer noch stellen. Die Kirche, so eine allgemeine Meinung, scheint sich hier mal wieder von ihrer typischen Seite zu zeigen, als ob es nicht reichte, dass die Ablasspraxis zumindest der äußere Anlass für die große Spaltung der Christen in der Reformation gewesen ist. Als ob dies nicht reicht, sagt man, da hält die Kirche daran fest, kann man nicht diesen alten Zopf abschneiden. Und warum die Kirche dies nicht tut, warum sie es nicht für einen alten Zopf hält und was sich eigentlich hinter dieser kirchlichen Lehre und Praxis des Ablasses verbirgt, möchten wir heute klären. Und dazu sind wir heute verbunden mit Kaplan Ulrich Filler aus der Bundeshauptstadt der Energie, aus dem nordrhein-westfälischen Grevenbruch. Grüß Gott dahin.
Grüß Gott.
Kaplan Filler, ist der Ablass nicht wirklich ein alter Zopf, ein alter Hut? Und warum ist es sinnvoll, dass wir uns heute, wie jetzt heute in unserer Grundkurssendung, mit diesem Thema beschäftigen?
Ja, Sie haben es ganz richtig gesagt. Viele Christen kennen den Ablass nur noch aus dem Geschichtsunterricht. Dort begegnet er als einer der mittelalterlichen Missstände, die zur Reformation geführt haben. Und tatsächlich stand ja auch am Anfang der Glaubensspaltung im 16. Jahrhundert der sogenannte Ablassstreit. Martin Luther hat am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen über Wert und Kraft der Ablässe veröffentlicht und darin protestiert er gegen ein veräußerlichtes Bußverständnis, das sich im Ablasshandel Ausdruck verschaffte. Und der Hintergrund ist, dass es seit dem hohen und späten Mittelalter eine Entwicklung gegeben hat, die den Ablass mit der Gabe eines Almosens verbunden hat. Und nun ist gegen das Almosengeben an sich ja nichts einzuwenden. Es wird ja in der Heiligen Schrift hoch geschätzt und empfohlen. Aber es kam im Laufe der Zeit zu Missverständnissen, weil die Zahl der Ablässe, die mit dem Almosen verbunden wurden, maßlos vermehrt wurde und man sich dieser Sache als einer beliebigen und bequemen Geldquelle bediente. Wir kennen vielleicht noch einen berühmten Protagonisten dieser Zeit, den Ablassprediger Johannes Tetzel.
Das heißt also, dass Martin Luther jetzt eher Missbräuche verneint hat, abgelehnt hat?
Genau, oder hat er das? Luther hat sich vor allen Dingen gegen ein veräußerlichtes Bußverständnis gewandt. Der Ablass hatte immer etwas mit der Buße zu tun. Wir werden da später nochmal drauf zurückkommen. Und Luther hat darauf hingewiesen, das war auch ganz richtig, dass die Buße immer auch ein Akt ist, der etwas mit der Person des Menschen, mit der Tiefe seiner Person zu tun hat, zu tun haben muss. Aber Luther hat sich nur gegen den Missbrauch des Ablasses gewandt, nicht gegen den Ablass selbst. Denn auch er kannte den Grundsatz, ab usus non tollit usum, also der Missbrauch einer Sache, hebt ihren richtigen Gebrauch nicht auf. Und deshalb hat er auch in seinen 95 Thesen geschrieben, wenn der Ablass im Geiste und Sinne des Papstes gepredigt würde, so ließen sich diese Einwände alle leicht entkräften. Ja, sie kämen gar nicht erst auf. Und übrigens hat die Kirche selbst schon lange vor der Reformation gegen den Missbrauch des Ablasswesens gewandt, zum Beispiel bereits 1215 auf dem 4. Laterankonzil oder 1311 auf dem Konzil von Vienne. Und nach dem Reformkonzil von Trient, nach der Reformation, hat die Kirche verfügt, dass Ablässe überhaupt nicht mehr mit finanziellen Zuwendungen verbunden werden dürfen.
Nun lehrt ja die Erfahrung, dass sich ein Missbrauch nur einstellen kann, wenn man etwas nicht richtig versteht. Und umso mehr Grund also für uns heute zu verstehen, was ein Ablass eigentlich ist. Also, was ist ein Ablass?
Genau, um das verstehen zu können, was Ablass bedeutet, muss man zunächst einmal eine wichtige Unterscheidung treffen. Und zwar die Unterscheidung zwischen der Sünde und der Sündenfolge. Um ein Beispiel zu nennen, ich belüge meinen Freund in einer wichtigen Sache. Das ist erstmal die Sünde. Und wenn das herauskommt, dann ist mein Freund von mir enttäuscht. Ich habe das Vertrauen missbraucht und er wird mir so ohne weiteres vielleicht gar nicht mehr Glauben schenken können. Das ist eine Folge meiner Sünde. Und wenn ich nun zur Beichte gehe und meine Sünde beichte, dann wird sie natürlich vergeben. Auch mein Freund kann mir ja meine Lüge verzeihen. Aber durch die Vergebung werden nicht automatisch auch alle Folgen der Sünde ausgelöscht. Sie bleiben zunächst einmal bestehen. Mein Freund wird mir vielleicht verzeihen, aber er wird auch sagen, okay, aber du musst mein Vertrauen dir erstmal wieder verdienen. Und diese Sündenfolge nennt man auch die Sündenstrafe. Und auf sie richtet sich der Ablass. Er ist ein Nachlass dieser Sündenstrafe für die Sünden, die bereits vergeben worden sind in der Beichte. Im Ablass tritt die Kirche für den Sünder ein, damit er von den Strafen, die er sich zugezogen hat durch die Sünde, befreit wird.
Wenn wir vielleicht an dieser Stelle ganz kurz noch einmal stehen bleiben können. Es gibt also, sagen Sie, einen Unterschied zwischen der Sünde selbst, die vergeben ist, durch die aber noch nicht die Sündenfolgen aufgehoben werden. Nun kann natürlich ein kritischer Geist einwenden, um bei Ihrem Beispiel des belogenen Freundes zu bleiben. Naja gut, wenn er das aber dann dieses Vertrauen nicht einfach so wiederherstellen kann, dann ist auch die Sünde nicht wirklich vergeben. Ist dieser Einwand nicht doch berechtigt?
Nein, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich kann ja sagen, okay, ich verzeihe etwas. Oder wenn man es in einem anderen Beispiel treffen, da deutlich machen will, ich spiele Fußball und schieße die Schaufensterscheibe im Geschäft kaputt. Mhm. Und das ist eigentlich jetzt, weil ich vielleicht weiß, dass das Fußballspielen da verboten ist, das ist vielleicht die Sünde, kann man sagen. Und der Besitzer der Scheibe kann auch sagen, okay, das verzeihe ich dir, dass du das kaputt gemacht hast, das ist kein Problem. Aber er erwartet auch von mir, und das ist jetzt der zweite Schritt, dass ich mir vornehme, das in Zukunft nicht mehr zu tun und dass ich auch für den Schaden gerade stehe und versuche, den Schaden zu beheben und zu regulieren, soweit es mir möglich ist. Und das hängt natürlich zusammen, aber es ist eigentlich etwas, was als Konsequenz und als Folge eigentlich der Sünde und auch der Vergebung dann verbleibt.
Und nun kommt ja bei dieser Tilgung des Schadens ein besonderer kirchlicher Aspekt hinzu. Das heißt, es bleibt nicht dem Einzelnen überlassen, sondern hier kommt konkret die Kirche ins Spiel. In welcher Form?
Genau, die Kirche kommt so ins Spiel, dass sie eine große Gemeinschaft der Solidarität ist, eine große Gemeinschaft der Fürbitte. Und man muss hier verstehen, dass wenn ich von Sündenfolge oder von Sündenstrafe spreche, dass man das eben vergleichen könnte mit dem Fluch der bösen Tat. Also die inneren Auswirkungen und Nachwirkungen der Sünde folgen, die auf andere, aber auch auf mich selbst zurückfallen. Durch die Sünde schadet der Mensch sich ja auch selbst. Er nimmt Schaden seiner Seele, Schaden im Verhältnis zu anderen, im Verhältnis zu Gott. Und die schlimmste Folge der Sünde, der schlimmste Schaden, der angerichtet werden kann, ist die ewige Trennung von Gott. Das nennt man auch die ewige Sündenstrafe. Und diese Folge wird auch in der Beichte aufgehoben. Aber die anderen Folgen der Sünde, wie man die zeitlichen Sündenstrafen nennt, verbleiben. Das kann zum Beispiel die schlechte Gewohnheit sein, die sich einschleicht. Fehlhaltungen, die Neigung zur Selbstsucht und zum Bösen, die Verletzungen, die ich bei mir selbst und bei anderen anrichte. Genauso wie es hier einen solchen Fluch der bösen Tat gibt, Folgen, die aus der bösen Tat herauskommen, gibt es eben auch die Folgen, die aus der guten Tat kommen. Den Segen, eine heilsame Wirkung aus der guten Tat. Und im Ablass wendet die Kirche dem Sünder diesen Segen des Guten zu. Und dabei bedient sie sich, das kann man sich so vorstellen, als hätte sie einen großen Schatz, den Kirchenschatz. Und der wird gefüllt aus allem Guten und den guten Folgen von dem, was Jesus getan hat, was die Heiligen getan haben. Und kann diesen Segen der guten Tat den Sündern zuwenden. Johannes Paul II. Hat es einmal so erläutert. So kommt es, sagt er, zwischen den Gläubigen zu einem wunderbaren Austausch geistlicher Güter, Kraft dessen die Heiligkeit des einen den anderen zugute kommt, und zwar mehr als die Sünde des einen anderen schaden kann. Es gibt Menschen, die geradezu ein Übermaß an Liebe, an ertragenem Leid, an Reinheit und Wahrheit zurücklassen, das die anderen einbezieht und aufrichtet. Es ist die Wirklichkeit der Stellvertreterschaft, auf die sich das ganze Geheimnis Christi gründet. Und hier kann man eben sehen, das Prinzip ist immer dasselbe. Christus ist stellvertretend für uns gestorben und auferstanden, und das, was er getan hat, sein Erlösungswerk, kommt uns zugute, und genauso kann die Kirche das Werk des Herrn und das, was die Heiligen dazu tun, auch uns zugutekommen lassen. Der eine kann stellvertretend für den anderen handeln. Und das ist ja ein Grundprinzip unseres Glaubens. Und wenn man an die berühmte Stelle im Matthäusevangelium denkt, Matthäus 16, 18, wo Petrus als der Fels der Kirche bezeichnet wird, da sagt Jesus eben zu Petrus: Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Und diese Binde- und Lösegewalt des Petrusamtes wird im Ablass ganz konkret.
Es gibt ja eine ganz besondere und für viele sicherlich nicht ganz einfach nachzuvollziehende Unterscheidung zwischen einem sogenannten vollkommenen und unvollkommenen Ablass. Was hat es mit dieser Unterscheidung von vollkommenem und unvollkommenem Ablass denn auf sich?
Also der Ablass, haben wir gesagt, richtet sich auf diese zeitlichen Sündenfolgen oder zeitlichen Sündenstrafen, die Folgen, die mit der bösen Tat verbunden sind, für mich und für andere, in meinem Verhältnis zu Gott und zu anderen. Und die Frage ist jetzt, wenn ich sehe, dass durch meine Schuld solche Folgen da sind, auch wenn ich aus dem Beichtstuhl komme und meine Schuld vergeben worden ist, bleiben diese zeitlichen Folgen, wie werde ich sie los? Und hier gibt es drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass ich sie nach meinem Tod loswerden kann. Wenn ich nämlich sterbe und solche zeitlichen Sündenfolgen noch vorhanden sind und wenn ich sie mit mir rumschleppe, dann müssen sie erst irgendwie aufgearbeitet werden, bevor ich dann in die seligmachende Gemeinschaft der Heiligen aufgenommen werden kann. Denn Gott nimmt mich und meine Person und meine Geschichte ganz ernst. Und hier sprechen wir davon, dass man dann geläutert wird. Das geschieht im sogenannten Fegfeuer, eben im Läuterungszustand nach dem Tod. Aber ich kann auch schon vor meinem Tod diese Sündenfolgen loswerden, und zwar dadurch, dass ich einmal versuche, ein Leben zu führen, das diesen Folgen entgegengesetzt ist, also das, was wir als Buße bezeichnen, dass ich eben versuche, konsequent mein Leben auf Gott und auf seinen Willen und das Gute hin auszurichten. Indem ich zum Beispiel versuche, die alltäglichen Widerwärtigkeiten oder eine Krankheit, die mich ereilt, im Geist der Buße anzunehmen. Indem ich bete und freiwillig Opfer bringe und so weiter. Auch dieses Leben aus dem Geist der Umkehr heraus hilft mir dabei, die zeitlichen Sündenfolgen aufzuarbeiten. Und die dritte Möglichkeit ist, dass ich sie loswerden kann durch den Ablass. Eben dadurch, dass die Kirche mir durch ihre Fürsprache und Fürbitte hilft. Und diesen Ablass kann ich eben zuwenden den Verstorbenen im Fegefeuer und mir selbst, anderen Lebenden nicht. Und hier gibt es die Möglichkeit, dass entweder durch den Ablass alle Sündenfolgen nachgelassen werden, das ist der vollkommene Ablass, wie der Name schon sagt, oder es ist eben so, dass nicht alle, sondern nur ein Teil der zeitlichen Sündenstrafen nachgelassen wird, dann sprechen wir von einem Teilablass. Und um einen vollkommenen Ablass gewinnen zu können, müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein, neben dem Werk oder dem Gebet, das mit dem Ablass verbunden ist. Die erste Bedingung ist die sakramentale Beichte. Und die Beichte kann man eben an dem Tag ablegen, an dem man den Ablass gewinnt, aber auch vorher oder nachher, eine Woche vorher oder nachher. Und eine Beichte reicht auch aus, um mehrere vollkommene Ablässe gewinnen zu können. Die zweite Bedingung ist, dass man sich entschlossen von jeder Sünde abkehrt, also den festen Vorsatz fasst, in allen Dingen ganz nach dem Willen Gottes zu leben. Drittens muss man die Heilige Kommunion empfangen und viertens ein Gebet sprechen in der Meinung des Heiligen Vaters, also für den Papst beten. Das sind die vier Bedingungen für den Empfang eines vollkommenen Ablasses, von dem man einen am Tag erwerben kann. Und wenn man eine von den Bedingungen nicht ganz erfüllt, ist natürlich auch eigentlich sehr schwer, sich entschlossen von jeder Anhänglichkeit an die Sünde abzuwenden, dann gewinnt man nicht den vollkommenen Ablass, sondern nur einen Teilablass.
Also wichtig an dieser Stelle, man kann diesen Ablass auch besonders für andere gewinnen, allerdings nur für Verstorbene. Warum eigentlich nicht für Lebende? Man könnte ja sagen, gut, ich schenke dir einen Ablass. Das geht nicht.
Nein, das geht nicht, denn hier sagt die Kirche, dass eben die Verstorbenen in der besonderen Situation sind. Deshalb nennen wir sie die armen Seelen im Fegefeuer. Sie sind deshalb arm, weil sie selbst nichts mehr tun können für sich und für andere. Sie sind ganz und gar passiv, ganz und gar Erduldende. Und hier ist es ein Zeichen unserer Liebe, dass wir eben den Verstorbenen den Ablass zuwenden und ihnen auf diese Weise helfen, ihnen in Liebe beistehen können, fürbittend für sie eintreten können. Das geht aber bei anderen Lebenden nicht.
Nun finden wir ja auch in vielen älteren Gebetsbüchern so ganz dezidierte Zeitangaben. 100 Tage, 300 Tage mit einer jeweiligen Gewinnung des Ablasses. Also damit sind 100 Tage gewonnen, damit 300 und so weiter. Wie kommen diese Zahlen zustande? Sind damit jetzt Tage im Fegefeuer gemeint? Was verbirgt sich dahinter?
Ja, das ist ein sehr verbreiteter Irrtum. Aber die Zeitangabe bezieht sich nicht auf die Zeit, die man dann weniger im Fegefeuer bleibt, sondern auf die Bußpraxis der frühen Kirche, in der auch der Ablass seinen Ursprung hat. Und weil diese Zeitangabe aber missverständlich ist für alle, die den Hintergrund hier nicht kennen, wurde sie in den 60er Jahren abgeschafft. Es gibt also heute nur noch vollkommene und unvollkommene Ablässe. Und früher war es eben so in der frühen Kirche, bis ungefähr zum 6. Jahrhundert, da hatte die Beichte eine ganz andere Form als heute. Man hat also nur einmal im Leben gebeichtet, wenn überhaupt. Und zwar natürlich dann auch gegen Ende des Lebens. Und diese Beichte sah einfach so aus, dass man seine Sünden bekannt hat. Das war geheim vor dem Priester oder vor dem Bischof. Und danach erst einmal wurde die Folge der Sünde, nämlich die Trennung von Gott und die Trennung von der Gemeinschaft der Kirche, äußerlich sichtbar. Man wurde zu einem Büßer. Das war ein öffentlicher Stand, in dem man so lange verblieb, bis die Buße vollbracht wurde. Also die Buße, die genau festgelegt war von der Kirche, die eben darin bestand, dass man gebetet hat, Almosen gegeben hat, dass man gefastet hat, dass man vor dem Gottesdienstraum stand. Damals gab es ja anfangs noch gar keine eigenen Kirchen. Und dass man die Eintretenden, die zum Gottesdienst kamen, um ihre Fürsprache, um ihr Gebet bitten musste. Und dann hat man diese Buße verrichtet über eben den Zeitraum von 100 Tagen oder von 50 Tagen oder von einem Jahr, je nachdem, was man für Sünden bekannt hat. Und am Ende, als diese Bußzeit abgeleistet war, wurde man feierlich wieder losgesprochen von der Sünde und durfte seinen Platz in der Gottesdienstgemeinschaft wieder einnehmen. Und auf diese Bußzeit bezieht sich dann diese Zeitangabe beim Ablass. Und dann gab es eine Entwicklung im Bußsakrament. Es ist also so, dass dann später man, wenn einer kam und die Sünden bekannt hat, dass man nicht gewartet hat, bis er die Buße abgeleistet hat, sondern schon vorher die Lossprechung ausgesprochen hat und er danach erst die Buße ableistet, sie auch dann nicht mehr öffentlich war, sondern die privat abgeleistet wurde. Und im 11. Jahrhundert entstehen dann die eigentlichen Ablässe, dass eben die Kirche ganz offiziell den Sündern ihre Fürbitte zusichert und einen Teil oder die ganze Buße eben erlässt. Es gibt übrigens auch schon biblische Beispiele, wo man sagt, dass man hier schon den Ablass in seinem Wesen erkennen kann. Bei Paulus gibt es da eine Stelle, wo er einen Sünder in Korinth von der Buße losspricht, und Theologen wie Thomas von Aquin oder Bonaventura haben auf Christus auch hingewiesen, der etwa der Ehebrecherin die Schuld vergeben hat und sagt, geh und sündige nicht mehr, oder der den guten Schächer am Kreuz verheißen hat, du wirst heute mir im Paradies sein, und auch das als Beispiele für die Ablasspraxis im Grunde genommen betrachten.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Grundkurs des Glaubens. Heute gehen wir der Frage nach, wozu braucht man einen Ablass? Von unserem heutigen Referenten, Kaplan Ulrich Filler aus Grevenbruch, haben wir schon eingangs einige Informationen dazu gehört, zur Unterscheidung von Sünden einerseits und den Folgen, die sich daraus ergeben, wie man jetzt eigentlich den Ablass versteht, was es auch mit der Fürbittgemeinschaft der Kirche auf sich hat. Eine erste Anruferin, die uns erreicht hat, ist Frau Engel aus München. Grüß Gott.
Grüß Gott. Herr Kaplan, Sie haben das sehr deutlich kundgetan für Sündenvergebung und Sündenstrafen. Das habe ich verstanden. Aber woher weiß man denn, dass wenn die Sünden vergeben sind, dass noch immer Sündenstrafen sind? Woher weiß ich denn das? Wo steht es denn? Wer hat denn das als erstes festgelegt?
Ja, das ist natürlich erstmal eine Sache, die man ja eigentlich aus dem normalen Alltagsleben heraus auch kennt, dass eben man oft das Gefühl hat, dass manche Sünden, die man begeht, einfach Folgen haben, die man gar nicht jetzt wieder ungeschehen machen kann, wie ich das bei dem Beispiel eben zum Beispiel gesagt habe. Die Überzeugung finden wir in der Heiligen Schrift ausgedrückt. Zum Beispiel gibt es im 2. Makkabäerbuch von den ganz späten Teil des Alten Testaments, wo eben davon erzählt wird, dass die Israeliten in eine Schlacht ziehen für ihren Gott, und man findet dort am Ende der Schlacht, als Israel gewonnen hat, bei den gefallenen Soldaten Amulette von heidnischen Götzen. Und die Soldaten, sieht man, haben sich also rückversichert, sie haben nicht wirklich Vertrauen auf ihren Gott gehabt, auf Yahweh, sie haben sich rückversichert bei fremden Göttern, und die Strafe hat sie ereilt, sie sind in der Schlacht alle gefallen, und der Heerführer lässt daraufhin gegen diesen Verstoß des ersten Gebots Geld sammeln, das man nach Jerusalem schickt, um dort ein Sühnopfer darzubringen und sie zu entsühnen von dieser Sünde. Und man eben sagte, sie haben eigentlich für Gott gekämpft, deshalb dürfen wir darauf hoffen, dass Gott sie auch aufnimmt, aber und dass er ihnen diese Sünde verzeiht, aber es bleibt eben auch noch diese Folge der Sünde, die irgendwie aufgearbeitet, geläutert werden muss, und da können wir ihnen bei helfen, und indem wir für sie beten. Und das ist also ein frühes Beispiel dafür, dass also auch man für die Verstorbenen beten kann und beten soll, dass man ihnen die Liebe zeigen soll. Und das macht ja aber auch nur Sinn, wenn es auch noch irgendetwas gibt, was der Aufarbeitung bedarf. Und man kann es sich auch so klar machen, dass es eigentlich darum geht, dass Gott den Menschen ganz ernst nimmt. Und dass er nicht einfach sagt, ach ja, ich habe euch alle so lieb und ist alles so wunderbar und ist auch eigentlich alles egal, was ihr noch im Leben gemacht habt, sondern er sagt, er liebt uns, er nimmt uns an, er nimmt uns auf, aber mit unserer ganzen Persönlichkeit, mit unserer ganzen Geschichte, mit den Spuren, die wir in unserem Leben hinterlassen haben, auch bei anderen Menschen, im Guten, aber auch im Bösen. Und diese Spuren, die wir hinterlassen, die müssen irgendwie auch aufgehoben werden, aufgearbeitet werden. Die fallen nicht einfach unter den Tisch.
Danke, Frau Engel, für Ihren Anruf und diese wichtige Frage.
Bitte.
Alles Gute Ihnen, Gottes
Danke,
Segen, auf Wiederhören.
Ihnen auch alles Gute.
Und eine weitere Anruferin ist bei uns, Frau Götzen aus Düsseldorf. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Donetz, grüß Gott, Herr Kaplan Filler.
Grüß Gott.
Ich glaube, wir haben schon mal in der Angelegenheit etwas kontroverses Gespräch geführt, weil, also ich bin da total anderer Meinung, obwohl mein Vater ein guter Protestant war und dies und jenes. Nein, ich finde also einfach vom Evangelium her, von dem barmherzigen Vater, der hätte ja nun sagen können, boah, wir feiern ein Fest und das Mastkalb wird geschlachtet und die Schuhe und der Ring und die Musik spielt und aber pass mal auf, zurückzahlen musst du das aber doch so ein bisschen, das klingt, das ist ja so ein bisschen von dem, von den Sündenstrafen. Nein, das sagt eben Jesus überhaupt nicht. Es ist alles vergeben. Und genauso bei dieser Ehebrecherin, er sagt ja, zwar geh hin und sündige nicht mehr.
Ah, genau, das ist ja der entscheidende Punkt, ne? Also Jesus, natürlich, es geht nicht darum, dass die Vergebung, die Gott uns schenkt, irgendwie geschmälert werden soll.
Nee, aber die Sündenstrafen.
Das überhaupt nicht.
Ja, aber Herr Kaplan, die Sündenstrafen wären ja dann noch da, sprich Fegefeuer oder so. Die orthodoxe Kirche lehrt, dass eben für mich schöner, reiner, klarer, es gibt nach der Beichte überhaupt keine Rückstände mehr.
Ja, aber das ist doch etwas, was schon ihrer normalen Erfahrung widerspricht.
Ja, ich kann auf dieser Welt...
Wenn Sie irgendwie einen Menschen ganz furchtbar verletzt haben.
Ja, dann kann ich doch hier auf Erden hingehen und sagen, das habe ich so nicht gemeint. Oder ich kann
ja, aber es ist auf jeden Fall so, dass auch durch die Beichte und durch die Vergebung, die Gott uns schenkt, nicht automatisch der Zustand wieder ist wie vor der Sünde. Sondern es ist einfach eine Folge da, die ich zum Beispiel jetzt sehen kann, dass ich einen Menschen verletzt habe. Und gekränkt habe. Und diese Verletzung und Kränkung, die wird nicht ohne weiteres durch die Vergebung, die vollkommen ist, wenn Gott sie uns schenkt, rückgängig gemacht. Und durch die Sünde zum Beispiel, wenn ich es öfters mache, nehme ich auch selber in meiner Seele irgendwie Schaden, der auch nicht durch die Beichte ohne weiteres wieder zurückgestellt wird. Mhm. Und hier sieht man einfach, eben zur Verzeihung und Versöhnung gehört auch der Vorsatz, dass ich sage, ich will versuchen, es diesmal gut zu machen. Ich verrichte ein Bußwerk, was mir aufgetragen wird. Ich versuche natürlich, die Kränkungen, die ich angerichtet habe, wieder gut zu machen. Aber all dies ist eben eine Form der Buße, also eine Form, dass ich als Mensch versuche, zu antworten auf die Vergebung, die mir geschenkt wird. Und diese Haltung der Buße, die ist einfach vorhanden, auch in der Ostkirche ist die vorhanden, und der Ablass gehört in diese Bußgesinnung und Bußhaltung mit herein. Das heißt im Grunde genommen, bei dieser Buße bin ich nicht alleine, sondern ich darf mich darauf verlassen, dass die Kirche in ihrer ganzen Gemeinschaft, wo alle Heiligen und Christus selbst dazugehören, dass sie mir helfen können, auf diesem Weg der Buße voranzugehen. Zum Beispiel das schöne Beispiel von der Ehebrecherin. Hm. Da sagt Christus eben auch, es hat dich keiner verurteilt, auch ich verurteile dich nicht. Hm. Geh und sündige von nun an nicht mehr. Hm. Und auch sie ist aufgefordert, ihr Leben jetzt zu verändern. Das als Beispiel ja für den Ablass jetzt schon verwendet, dass eben Christus sagt, also ich kann auch jetzt die Folgen der Sünde von dir wegnehmen und die Kraft geben, jetzt auf anderen Wegen zu gehen. Mhm. Ne? Mhm. Das ist ja immer das, was damit auch verbunden ist. Sonst wäre es ja auch zu einfach vielleicht.
Gut.
Okay, ich meine, Sie haben vielleicht auch insofern ist Ihr Beitrag auch wichtig, weil eben auch gerade der Ablass etwas ist, was wir heute nur schwer verstehen können und wo es auch die Gefahr gibt, dass man das immer auch falsch auffasst, indem man eben in so eine rechnende und berechnende Haltung hineinfällt, die eben dann auch der Sache nicht angemessen ist.
Ja,
und
genau.
Vielleicht ist einfach auch Ihr Hinweis wichtig, dass man eben sich darum bemühen muss, es auf die richtige Weise einfach zu verstehen.
Genau. Da bedanke ich mich sehr, Herr Kaplan. Und
danke Ihnen, Frau Götzen. Wiederhören. Und Frau Graf aus Altbach hat uns erreicht. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Dornis. Grüß Gott, Herr Kaplan. Auch ich habe da so wie die Vorgängerin gerade meine Schwierigkeiten mit den Sündenstrafen. Irgendwie ich gehe regelmäßig zur Beichte und nehme mir dann natürlich auch vor, dass ich mich also da zusammennehme, gerade wenn so Hauptfehler da sind, die immer wieder passieren. Aber irgendwo, wenn ich jetzt jeden Tag Angst haben muss, ach Gott, hoffentlich passiert mir das jetzt nicht schon wieder. Da kriege ich ja dann eine Strafe. Da lebe ich irgendwo in Angst. wenn ich jetzt dann an den Ablass denke, ja.
Das ist ja, das ist ja schon ein ganz, ganz schönes Beispiel dafür. Es ist eben jetzt nicht so, dass jetzt nochmal zusätzlich eine Strafe von Gott oben dazu verordnet wird, sondern das, was sie empfinden und fühlen und erleben, das ist doch schon die Folge der Sünde. Dass sie im Grunde genommen sehen, ich gehe zur Beichte und Gott verzeiht mir auch immer, aber trotzdem habe ich so Hauptfehler. Die werde ich einfach nicht so schnell los. Und ich habe irgendwie merke, dass ich immer wieder in ungeduldig bin und in Sachen zurückfalle. Und hier merkt man schon, das sind einfach auch die Folgen der Sünde. Und das ist doch schon im Grunde genommen diese Konsequenz, die sich aus der Sünde heraus ergibt. Und da kommt nicht nochmals obendrauf was von Gott, sondern das ist eben etwas, was jetzt schon da ist und was durch die Beichte jetzt ja auch nicht plötzlich weg ist, sondern auch nach der Beichte merken wir noch eben, auch die völlige Vergebung, die Gott mir schenkt, macht mich nicht automatisch zu einem perfekten, guten, heiligen Menschen, sondern da falle ich wieder in meine Fehler zurück und da merke ich, wie einfach bestimmte Sünden sich wiederholen, wie ich anfällig auch bin, wie ich dazu neige und wie ich eigentlich immer wieder der Vergebung bedarf. Und das ist irgendwo schon auch die Folge der Sünde. Da muss man eben aber auch keine Angst haben, dass jetzt nochmal von oben was uns aufgebrummt wird. Sondern hier ist es doch schon so, dass wir einfach sehen können, dass Gott in seiner Barmherzigkeit die Möglichkeit schenkt, dass wir einfach miteinander immer mehr uns seine Liebe schenken lassen können. Also ich finde gerade der Ablass zeigt eigentlich den Weg, wie wir ohne Angst mit Gott leben können und versuchen können, ein Mensch zu sein, der als Gott geliebter Sünder aus der Vergebung Gottes heraus lebt.
Danke, Frau Graf, nochmal für Ihre Frage. Frau Weitfier ist jetzt mit uns verbunden. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Kaplan.
Grüß Gott.
Ich möchte mich erstmal herzlich bedanken. Sie haben so ein wunderbares Fragenprogramm zusammengestellt für die Vorbereitung einer heiligen Beichte. Und das liegt an verschiedenen Gnadenorten auf. Und das haben Sie großartig gemacht. Und ich habe selber erleben dürfen, dass schon viele Menschen dadurch leichter zum Bußsakrament gefunden haben. Dann wollte ich mich bedanken, dass Sie sich überhaupt mit dem Ablass befassten, denn ich gehöre eigentlich eher zu denen, die darunter leiden, die ein bisschen den Eindruck haben, dass der Ablass ein bisschen ein Stiefkind ist in der Kirche, dass er von vielen nicht oder gar nicht richtig ernst genommen und auch nicht recht verstanden wird. Jetzt habe ich vor kurzem eine Predigt gelesen des heiligen Pfarrers von Ars. Und der heilige Pfarrer von Ars, der sich intensiv mit dem Ablass befasst und auch in seiner Verkündigung immer viel mit dem Ablass befasst hat, er hat geschrieben, wir gehen über die Ablässe hinweg wie der Wind über die Stoppelfelder. Wie sehr werden wir dies in unserer Sterbestunde bereuen? Und an anderer Stelle sagt er dann, der Ablass ist ein Geschenk für ein frommes Leben. Und jetzt geht es mir eigentlich darum, Sie zu fragen, ist es richtig zu sagen, dass die Möglichkeit der Gewinnung des täglichen vollkommenen Ablasses auf Johannes Paul II. Zurückgeht?
Nein, das ist nicht erst seit Johannes Paul II. Der Fall, sondern ist eigentlich schon sehr lange eine Regel der Kirche, dass man eben jeden Tag einen vollkommenen Ablass gewinnen kann. Also ist auch gar nicht so sehr schwer, beispielsweise, wenn man das Altarsakrament in einer halben Stunde lang anbetet, durch die Kreuzwegandacht.
Und durch den gemeinsamen Rosenkranz.
Wenn man gemeinsam den Rosenkranz betet oder auch wenn man alleine in einer Kirche oder Kapelle den Rosenkranz betet.
Genau.
Wenn man in der Heiligen Schrift andächtig liest, eine halbe Stunde lang.
Ja.
Das sind alles Gelegenheiten, den vollkommenen Ablass jeden Tag zu gewinnen.
Ja.
Und das ist aber schon lange die Praxis der Kirche, nicht erst seit Johannes Paul II.
Können Sie mir vielleicht mal die Grundlagen sagen, wo das geregelt ist? Denn ich habe mich da schon damit befasst, aber bin nicht recht fündig geworden.
Genau, also es gibt hier von der Kirche eben ein Buch, in dem die Ablassnormen und die Gewährungen aufgeführt sind. Das ist das Enchiridion Indulgentiarum, das in der 4. Auflage 99 erschienen ist in der Vatikanischen Bibliothek. Und es gibt eine deutsche Übersetzung davon. Das ist jetzt nicht die aktuellste Auflage, es ist, glaube ich, die Übersetzung der dritten Auflage. Das heißt, das Handbuch der Ablässe. Und das kann man bei der Bischofskonferenz bestellen. Das ist also ein Handbuch, in dem die Ablassnormen und die Ablassgebete alle aufgeführt sind. Und hier kann man am Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn sich einfach melden und sofern es noch verfügbar ist, das dann bestellen und hat hier einfach die Grundlage, in dem diese ganze Ordnung genau aufgeführt ist.
Danke, Frau Waldfehl, für diese wichtigen Fragen. Wir haben jetzt drei Anruferinnen gehabt, die doch auch artikuliert haben, wie schwierig es für sie ist mit diesen Sündenfolgen. Nun wird ja der Kirche oft vorgeworfen, naja, bei euch kann jeder beichten gehen und dann ist ihm sozusagen alles vergeben, egal was für ein schlimmer Verbrecher das ist.
Das ist ja auch richtig.
Und könnte man nicht sagen, dass sich gerade hinter dieser Vorstellung, die ja auch mit dem Fegefeuer sehr stark zusammenhängt, dass man eine sehr realistische Unterscheidung sagt, dass man auf der einen Seite sagt, ja, vor Gott ist dir die Sünde vergeben, egal wie schlimm sie war. Aber deswegen sind noch lange nicht die Folgen in der Welt da. Ist ja auch vielleicht sogar ein unglaublich starker Realismus, der da draus spricht, oder?
Ein starker Realismus, eine Kenntnis eigentlich des Menschen, seiner Situation und auch eine ganz große Menschenfreundlichkeit, die einfach dahinter steckt. Weil einfach der Mensch auf diese Weise ja von Gott auch sehr, sehr ernst genommen wird. Mhm. Und dass Gott sagt, du kannst dir natürlich das ewige Heil nicht verdienen. Das ist alles ein Geschenk, das ist alles Gnade. Aber es ist auch so, dass diese Gnade und dieses Geschenk dir nicht einfach übergestülpt wird und du kannst gar nichts dazu tun, sondern es ist so, dass dieses Geschenk dir einfach auf eine Art und Weise geschenkt wird, auf der du mitarbeiten kannst. Ich bringe immer das schöne Beispiel von meinem berühmten Freund, dem ich also 5.000 Euro gestohlen habe. Und jetzt kann mein Freund sagen, ich verzeihe dir und gib mir bitte die 5.000 Euro zurück. Mhm. Und er kann sagen, ich verzeihe dir, weißt du was, behalt das Geld. Welche Liebe ist größer? Wir würden sagen, natürlich die Liebe, die sagt, ich verzeihe dir, komm, behalt das Geld. Aber die andere Frage ist doch, welche Liebe kann ich besser annehmen? Doch wohl die Liebe, die sagt, ich verzeihe dir, gib mir das Geld zurück, denn dann habe ich wenigstens die Möglichkeit, die Verzeihung kann ich mir nicht verdienen, aber ich habe ein bisschen die Möglichkeit, etwas wieder gut zu machen. Und das ist doch eigentlich für den beschämten und reumütigen Sünder der einfachere und bessere und menschlichere Weg. Und genauso macht es auch Gott. Er sagt, ich verzeihe dir und ich gebe dir aber auch die Möglichkeit, etwas mitzutun. Du wirst nicht völlig unbeteiligt gelassen bei dem Geschenk der Gnade, die man sich aber nicht verdienen kann, das ist klar.
Wie es sich ja auch im Bußwerk artikuliert.
Genau.
Im Sakrament auch der Beichte, die ja auch zur Vollständigkeit das Bußwerk gehört. Kaplan Filler, vielleicht noch zum Abschluss der Sendung noch ein kurzer Blick in das Mittelalter. Es gibt ja Verheißungen Jesu an die heilige Birgitta. Was genau hat es damit auf sich?
Ja, auch das ist ein wichtiges Thema. Wir haben ja schon vom Missbrauch mit den Ablässen gesprochen und dazu gehören auch diese unechten und falschen Ablässe. Und es ist auch wichtig, weil auch heute noch oftmals so falsche Ablässe kursieren und verbreitet sind in frommen Kreisen, dass man sich hier Gewissheit verschafft. Und ich habe eben schon das Handbuch der Ablässe angesprochen, das man als Orientierung und Richtlinie nutzen kann. Und es gibt auch einige weitere Grundregeln. Also zum Beispiel sind alle Ablässe falsch und unecht, die 1.000 oder mehrere 1.000 Jahre Nachlass versprechen. Man hat ja auch heute noch oftmals diese Bezeichnung, die eigentlich abgeschafft ist, dass Jahre oder Tage drunter stehen. Und diese ganz großen Zahlen, das sind alles falsche Ablässe. Genauso, wenn Ablässe gewährt werden aus nichtssagenden oder abergläubischen Ursachen oder die mit albernen oder lächerlichen Dingen verbunden sind. Und dazu gehören auch die Birgitta-Verheißungen, etwa das Versprechen, dass also bestimmte Verwandte bis zum so und so vielten Grad aus dem Fegefeuer befreit werden und so weiter. Das steht im Widerspruch ganz klar zu den Grundlagen unseres Glaubens. Und gerade diese Birgitta-Verheißungen und Ablässe, die auch heute noch verbreitet sind, wurden bereits 1678 von der Kirche als unecht gekennzeichnet und verurteilt. Andere Beispiele sind Gebete, die mit dem Maß der Seitenwunde Christi zu tun haben oder die sich auf das wahre Maß des Fußes der Gottesmutter beziehen. Das sind alles falsche Ablässe. Auch solche, die versprechen, dass man jede Woche oder jeden Tag oder jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Seelen aus dem Fegefeuer befreien kann. Also das sind unechte Ablässe, die die Kirche natürlich ablehnt, weil sie dem Glauben und auch dem Ablass selbst überhaupt nicht förderlich sind. Und hier muss man bei diesen Sachen sehen, dass sich es oft ganz fromm und katholisch anhört, aber im Grunde genommen hier auch der Aberglaube dahinter steckt. Und hier ist es wichtig, einfach auf die Kirche zu hören und sich hier am Lehramt der Kirche zu orientieren, damit man die Ablässe auch in der rechten Weise gebraucht.
Also wie immer der Hinweis, sich an die Lehre der Kirche zu halten. Nun gibt es ja nicht nur die Unterscheidung zwischen vollkommenen und unvollkommenen Ablässen, sondern es gibt auch eine ganze Reihe unterschiedlicher Gelegenheiten oder kirchlicher Anlässe, für die besondere Ablässe gewährt werden. Was sind da so die bekanntesten, die es gibt?
Ja, ganz bekannt, auch bei uns noch in weiten Gegenden, der Ablass für die Verstorbenen, den man vom 1. bis zum 8. November gewinnen kann, indem man in dieser Zeit einen Friedhof besucht und dort für die Verstorbenen betet. Und es gibt eine ganze Reihe weiterer kirchlicher Feste, wo ein Ablass gewährt wird, etwa an Pfingsten, wenn man den Hymnus Komm, Heiliger Geist, der Leben schafft, betet. Und verschiedene andere Feste sind auch mit dem vollkommenen Ablass dann verbunden. Sehr bekannt auch bei uns ist, wenn man die Messe eines Neupriesters, die Primizmesse, mitfeiert, wenn man in gläubiger Gesinnung den Segen Urbi et Orbi des Papstes empfängt, auch übrigens über das Fernsehen oder das Radio. Und es gibt natürlich die drei allgemeinen Gewährungen, wo die Kirche sagt, das sind eben ganz allgemeine Grundsätze, nach denen man immer einen Teilablass gewinnen kann. Das erste ist, dass der Christ versucht, im Alltag seine Seele zu Gott zu erheben und wenigstens innerlich ein Stoßgebet verrichtet. Das zweite ist, dass wenn man sich selbst oder seine Güter hingibt im Dienst an den Notleidenden und wenn man drittens auf eine erlaubte Annehmlichkeit im Geist der Buße freiwillig verzichtet. Also hier wird ganz deutlich, dass der Ablass etwas damit zu tun hat, dass es darum geht, aus dem Geist des Evangeliums heraus sein Leben zu gestalten.
Vielen herzlichen Dank, vergelt's Gott, Kaplan Filler, dass Sie heute in unserer Grundkurssendung dabei waren, dass Sie sich hier den Fragen auch gestellt haben. Die Telefone klingeln hier immer noch heiß. Es ist wirklich ein Thema, das offensichtlich viele Menschen bewegt, wo es auch noch viele Fragen gibt. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, dass Sie bei uns zu Gast waren. Ich darf noch darauf hinweisen, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, gern eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen können, 0700 7525 7520. Und ich möchte auch auf zwei Publikationen von Kaplan Filler noch eigens hinweisen, beide im FE Medienverlag. Dort liegen mehrere Bücher von Kaplan Filler vor. Auf zwei möchte ich besonders hinweisen. Eines heißt Jenseits der Klischees, 36 katholische Antworten. Und ein anderes, was auch mit unserem Thema unmittelbar zu tun hat, Himmel, Hölle, Fegefeuer, was geschieht uns nach dem Tod? Diese Angaben können Sie sowohl auch bei unserem Hörerservice erfragen, als auch im Internet einsehen. Kaplan Filler, wenn ich Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten dürfte.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.